Genau, jetzt geht's gleich los hier mit OpenOffice, Linux und Mozilla. Und das Interview wird Thomas Steinbrecher, der genial vom Thema Abweichende, führen.
Okay, wir haben also hier jetzt drei eingefleischte Open-Source-Kenner, würde ich mal sagen. Ja. Und wie Sie mir auch gerade eben zu verstehen gegeben haben, Sie sind anderer Natur als ich. Ich bin Native Speaker aus Berlin, also ich komme direkt aus der Hauptstadt, wa? Und ihr kommt aus einer anderen Hauptstadt. Ihr kommt alle aus München oder Umgebung. Also wir haben hier den Florian Effenberger in der Mitte sitzen. Wo kommst du gebürtig her?
Ich komme aus dem Schönkaufbeuren. Das ist.
Komm mal ein bisschen näher ran am besten ans Mikrofon.
Okay. Ich komme aus dem Schönkaufbeuren. Das liegt im Allgäu, circa 100 Kilometer von München entfernt.
100 Kilometer von München. Dann haben wir hier den nächsten Florian. Florian Schießel, du bist aber gebürtiger Münchner.
Ja, freilich.
Hier. Warte, wir müssen mal ein bisschen hochziehen.
Genau, wir machen nur kurz die Technik nochmal, die Mikros näher. Und das sind dynamische Mikros, ihr könnt die ruhig aufessen. Nah ran.
Okay.
Genau, fühlt euch einfach als Rockstars. Und die haben das Mikrofon immer direkt am Mund, ne? So. Die haben auch so eine Art, das Mikrofon zu nehmen. Erst wenn sie Körperkontakt mit dem Mikrofon haben, was ich mit dem eigentlich nicht machen soll, dann fühlen sie sich als Star, also müsst ihr euch auch so fühlen. Okay, den Carsten Bog, der ist Mozilla-Entwickler, wo kommst du her?
Also ich bin gebürtiger Kölner und ich wohne 140 Kilometer außerhalb von München, auch im Allgäu.
Wie kommt man denn als kölsche Jungen dahin?
Weil zu dem Zeitpunkt war oder ist München das IT-Zentrum von Deutschland gewesen und ich wollte in die Computerindustrie und bin dann eben nach Bayern gezogen.
Okay, klingt jetzt so, als wenn das Zentrum der Computerindustrie München verlassen hat. Ist das wirklich so? Was sagt ihr?
Es ist jetzt im Allgäu, von daher.
Ach so, es ist das Zentrum der IT in Deutschland, befindet sich derzeit im Allgäu, irgendwo in den Bergen. Also keiner weiß genau wo, aber man könnte ja mal suchen. Vielleicht findet ihr das Zentrum der IT Deutschlands irgendwo im Allgäu. Ich dachte, da sind immer so Dirndl-Leute und in Leder, in Krachledernen, die da rumhupfen. Hupfen. Nicht?
Naja, also Florian und mich hat es da hinten verschlagen. Also von daher gibt es nicht.
Ach, von daher ist das Zentrum sozusagen dort. Da genau. Ihr beide dort seid, ihr seid das Zentrum.
Ihr müsst genau. Einfach mal eine Live-Sendung aus der Gegend machen, dann könnt ihr euch das selber angucken.
Ja. Ach so, wie viele ITler da rumhupfen?
Richtig.
Okay, machen wir. Komm, wenn ihr uns einladet, kommen wir gerne zu euch. Machen wir auch eine Live-Sendung. Stream können wir von überall. Habt ihr DSL schon im Allgäu?
Ja, sicher.
Ja? Habt ihr schon? Okay.
Sicher.
Aber wahrscheinlich mit 2 Megabit oder sowas. Aber uns reichen nur wenige 100 Megabit zum Hochladen. Okay, kommen wir mal zum Thema. Florian Effenberger, du bist von OpenOffice. Und um gleich mal so ein paar Sachen reinzuwerfen, ihr macht ja dieses Jahr eine Konferenz in Budapest. Was gibt es denn dazu zu sagen?
Die OpenOffice Conference ist die jährliche Konferenz unseres Projektes. Das heißt, das Treffen aller Projektbeteiligten. Wir sind ja über die ganze Welt verstreut und das ist so die Gelegenheit im Jahr, sich mal persönlich wieder zu sehen. Das sind viele Vorträge, was sich im letzten Jahr getan hat, was für die nächste Zeit geplant ist, sowohl technisch als auch strategisch. Ja, so eine Art Projekttreffen, jährliches Projektmeeting. Und wir haben da regelmäßig 300, 400, 500 Leute vor Ort, machen das jedes Jahr in einem anderen Land. Letztes Jahr war es in Orvieto in Italien. Und das ist für jeden, der sich für das Thema OpenOffice interessiert, insbesondere für Entwickler, eigentlich das Event, das man nicht verpassen sollte.
Okay, wenn du jetzt sagst, was kommt und strategische Sachen werden da diskutiert, kannst du schon mal aus dem Nähkästchen plaudern, was so in der nächsten Version schon anvisiert ist an neuen Themen, an Veränderungen, an Verbesserungen?
Das steht ja nicht wirklich ganz fest bei uns. Das ist so stetig im Fluss. Es passieren viele Dinge im Code. Was wir jetzt zum Beispiel zur 3.2 hatten, dass sehr viel im Code geändert worden ist, was man auf den ersten Blick nicht sieht. Dann passieren auch natürlich Sachen, die man als Nutzer schneller wahrnimmt. Da gibt es bei uns im Wiki eine Seite, die aktuell gehalten wird, die sich auch noch so lange vor dem Release verändert. Wir rechnen mit der Version 3.3 in circa 5 bis 6 Monaten. Da ist also noch einiges im Fluss. Da am besten bei Interesse live im Wiki gucken, um so den tagesaktuellen Stand abrufen zu können.
Dann sind auch die Dinge, die demnächst kommen, schon da im Wiki reingeschrieben worden, oder?
Genau, die werden
Also nicht erst das, was da ist, sondern das, was ihr vorhabt, steht da
genau,
auch drin.
Genau, eine Roadmap zumindest für die nächste Version. Wir unterteilen bei uns zwischen großen Releases alle 6 Monate, wo es neue Features gibt, und kleineren Veröffentlichungen alle 3 Monate, wenn es erforderlich ist zur Fehlerbehebung.
Und was, wenn du sagst strategische Ausrichtung, wo wollt ihr mal hinkommen? Was habt ihr strategisch vor? Das klingt ja so großtrabend, ne?
Ach, momentan geht es uns da eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt die neuesten Zahlen bekommen, dass wir in Deutschland auf über 20% Marktanteil gucken können. Ich denke, wir sind da auf dem richtigen Weg und wollen eigentlich genau in der Richtung auch weitermachen. Ich denke, es hat sich bewährt, gerade in Deutschland. Man sieht, Stadt München, viele andere Städte und Verwaltungen stellen um. Viele Firmen sind im Begriff, OpenOffice einzusetzen oder setzen es schon ein. Insofern würde ich da den bewährten Pfad gar nicht unbedingt verlassen.
Okay, wenn wir gerade bei der Stadt München sind, da haben wir ja den Florian hier direkt vor uns sitzen. Florian, du machst nun schon seit Jahren die Einführung von Open Source in der Stadt München mit. Und ihr habt da ein riesengroßes Programm gehabt und habt eigentlich schon sehr viel abgearbeitet. Wie ist denn bei euch der Stand derzeit in der Abarbeitung eurer Roadmap? Ihr wolltet Open Source auf den Rechnern der Stadt München, das sind ja wohl 15.000 Endgeräte, die da zu versorgen sind, einführen. Das dauert ja eine Weile. Es ist auch mit viel, denke ich mal, Aufwand verbunden, die Anwender daran zu führen. Nur so eine Umstellung hat ja nicht nur damit zu tun, dass sich plötzlich das Programm ändert oder die Oberfläche ändert, sondern das müssen ja auch ganze Denkweisen verändert werden in bestimmten Entscheiderebenen und so weiter. Wie kommt ihr denn da voran?
Du hast es schon gesagt, das Projekt an sich ist definitiv langfristig angelegt gewesen. Als der Stadtrat im Jahr 2003 entschieden hat, dass Deutschlands größte Kommunalverwaltung künftig auf freie Software sowohl als Betriebssystem als auch auf Office-Seite setzen soll und gleichzeitig versuchen wird, die Fachverfahren, die so lebensnotwendig sind für das tägliche Verwaltungshandeln, möglichst plattformoffen zu gestalten, als das der Stadtrat 2003 entschieden hat, war schon klar, das ist eine Strategie, die uns längere Zeit in der Umsetzung beschäftigen wird. Wir gehen das Thema in mehreren Stufen an. Zunächst mal ging es darum zu identifizieren, was ist eigentlich alles zu tun? Welche Abhängigkeiten müssen eigentlich gelöst werden? Man kann sich das vorstellen, dass die IT gerade im öffentlichen Bereich jahrzehntelang gewachsen ist und komplett von Monopolstrukturen dominiert wurde. Es geht darum, dass vielfältige Verbindungen von Fachsoftware, von der Software, die täglich den Bürgerinnen und Bürgern die Arbeit erleichtert, dass diese Verbindungen zu gewissen Softwareprodukten bestehen, zu einem gewissen Office-Produkt. Hier gibt es Abhängigkeiten, hier werden Schnittstellen genutzt, die genau ein Office-Produkt, Microsoft Office in dem Fall, bedingen, und wer eins und eins zusammenzählen kann, ein Microsoft Office auf dem Client bedeutet gleichzeitig ein Microsoft-Betriebssystem unter diesem Office-Produkt. Sodass Abhängigkeiten reduzieren als ersten Schritt heißt, tausch die Office-Software aus. Wir haben das jetzt geschafft. Seit Ende 2009 arbeitet die komplette Stadtverwaltung in München, wie du gesagt hast, 15.000 Arbeitsplätze mit der freien Office-Suite OpenOffice.org. Das heißt, sämtliche Dokumente, die neu entstehen in München, werden im offenen Format, im Open-Document-Format, im ODF-Format gespeichert, ausgetauscht und auch entsprechend weiter bearbeitet. Der nächste Schritt, der noch ansteht, ist dann die Client-Migration, das heißt das Betriebssystem, das unter dieser Office-Suite läuft, auszutauschen hin zu einem freien, einem Linux-basierten System. Da haben wir erst die Pilotphase hinter uns.
Ja, du sagst gerade, jetzt werden alle Dokumente in einem freien Dokumentenformat generiert bei euch in München. Es gibt ja noch mehr Länder in Europa, die das machen. Und soweit ich informiert bin, in Belgien ist das sogar Pflicht, jetzt öffentliche Dokumente in einem freien Format anzulegen. Was denkst du, warum ist das in Deutschland noch nicht so weit, dass man hier sagt, öffentliche Einrichtungen werden verpflichtet, ein freies Format zu verwenden? Warum kann man das hier nicht durchsetzen?
Das ist bereits der Fall. Das Papier SAGA, Standards und Architekturen für E-Government, beschreibt bereits seit dem Jahr 2007, dass das offene Format, Open Document Format, ein Format ist, das alle Verwaltungen, alle öffentlichen Behörden in der Bundesrepublik Deutschland unterstützen müssen. Das steht auf dem Papier. Es gibt entsprechende Bestrebungen des Bundesinnenministeriums. Der Begriff offene Standards war in den letzten Jahren sehr oft in Gebrauch. In Europa gibt es viele weitere, die genau den gleichen Weg gehen. Die Niederlande sind ein leuchtendes Beispiel dafür. Dort gibt es sehr starke Richtlinien, sehr starke Vorschriften hinsichtlich dessen, dass alle Behörden ODF nutzen müssen, verpflichtend. Es gibt Italien, es gibt Norwegen, seit kurzem auch Dänemark. Die Dänen haben sich vor 4 Wochen dazu entschlossen, dass ab 2011 ODF der Dateiaustauschstandard im ganzen Land sein wird. In Deutschland gibt es zuletzt wieder eine Bewegung zurück. Sehr interessant zu beobachten, überall dort, wo von offenen Standards gesprochen wurde, innerhalb der Regierung, innerhalb der Bundesbehörden, wurde das Wort offen zuletzt durch den Begriff Industriestandards oder Marktstandards ersetzt. Keine Ahnung, warum Deutschland sich hier vom Vorreiter zum Entwicklungsland wieder zurückbewegt, aber ich denke, die europäische Bewegung dorthin, die durch die Berufung von Nelly Kroes als neue EU-Kommissarin für digitale Agenda gestärkt wird, die lässt sich auch in Deutschland nicht aufhalten.
Okay, also die Deutschen haben da ein bisschen Nachhilfebedarf. Vielleicht könnt ihr ja, die hier draußen an den Geräten sitzt, da auch nachhelfen, indem ihr euer Engagement da reinlegt. Nur bei euch in der Umgebung das einfach zu propagieren, dass vielleicht ein offener Standard auch die Zukunftsfähigkeit der ganzen Sache stabilisieren könnte. Denn wenn ich mich nur an einen oder an, ja, ist ja egal, welcher Hersteller es ist, binde und der Hersteller irgendwann etwas nicht mehr unterstützt oder nicht mehr existiert, dann muss ich gucken, wie kriege ich meine Dokumente noch revisionssicher in 10 Jahren wieder lesbar. Ich meine, ein Papier war immer revisionssicher, solange das Feuer es nicht aufgefressen hat. Ich habe es aus dem Keller selbst noch vergilbt rausholen können und konnte es noch lesen. Ein Dokumentenformat, was in 5 Jahren nicht mehr öffentlich ist, was macht man dann? Das ist die große Frage. Das garantiert ja der offene Standard. Und ich kann es auch offen weiterverarbeiten, was ja nicht immer möglich ist. Wir haben hier in den letzten Tagen viele Sachen gesehen, die Plugins betreffen, gerade was die Office Suite betrifft, was bestimmte Groupware betrifft. Viele Plugins wurden nur auf ein bestimmtes Groupware-Produkt ausgerichtet. Man konnte da zwar bestimmte Dinge ankoppeln, aber wenn man mehr wollte, kam man nicht mehr dran, weil man nicht weiß, wie es geht. Und das verhindern ja offene Standards. Man weiß, man kann wissen, wie es geht. Ob man es nun immer unbedingt weiß, ist die andere Frage. Dazu braucht man Leute wie euch, die Kennung davon haben. Wie sieht es denn mit solchen Interoperabilitäten bei OpenOffice aus? Florian.
Ja, offene Standards ist da eigentlich genau das Thema. Bei uns gibt es natürlich genauso die Möglichkeit, Schnittstellen zu nutzen, entsprechende Plugins oder im OpenOffice.org-Terminus Extensions zu schreiben zu verschiedenen Produkten. Und wir sind von Anfang an eigentlich darauf ausgerichtet, diese Schnittstellen zu bewerben, das alles offen zu legen, dass es eben jeder nutzen kann. Und das wird auch zunehmend genutzt für kleine Ergänzungen, die vielleicht eine kleine Funktion nachrüsten, bis hin zu komplexeren Paketen, die es da gibt. Und da merken wir auch ganz deutlich, dass so langsam auch Dritthersteller, die sich bisher dann auch eher auf ein Produkt eingeschossen haben, sich jetzt auch da öffnen, weil letzten Endes die Kunden sehen das, dass es die Möglichkeit gibt. Sie sehen auch die Vorteile, wie gerade gehört. Und es wird eigentlich immer mehr genutzt, hier mit offenen Schnittstellen zu arbeiten, auch Lösungen an OpenOffice.org anzubinden und das vielleicht für beide Welten sozusagen anzubieten.
Genau, also ich habe immer in der Vergangenheit so Argumente gehört, wie ich kann das OpenOffice nicht benutzen, weil meine ganzen Makros ja nicht mehr funktionieren. Wir haben so viele Makros in der Abteilung angelegt und gefährlich die ganze Arbeit, die können wir nicht nochmal machen. Wie sieht es denn da aus? Kann man sowas in der Zwischenzeit migrieren?
Das muss man, glaube ich, von zwei Seiten sehen. Was man ganz häufig mitbekommt, wenn so eine Migration ansteht, ist das nicht nur der technische Faktor, dass ich von einer Plattform auf die andere gehe. Das nimmt man ganz häufig auch zum Anlass, um auf gut Deutsch gesagt mal zu entrümpeln, mal zu gucken, was brauche ich überhaupt noch, was ist vielleicht doppelt vorhanden. Da fliegt meistens schon ganz, ganz viel weg, sowohl an Vorlagen, die seit Jahren nicht mehr angerührt worden sind, als auch an Makros. Das, was dann am Strich übrig bleibt, da habe ich mehrere Möglichkeiten. Nativ wirklich die Microsoft-Sprache auszuführen, geht aus mehreren Gründen nicht. Vordringlich natürlich die technischen Gründe, dass wir plattformunabhängig sind und einfach ganz anders von der Architektur her auch aufgestellt sind. Das ist einfach nicht menschenmöglich, hier diese Sprache 1:1 abzubilden. Dazu kommt, dass wir dann die Makros über sogenannte Wrapper laufen lassen können. Da gibt es auch einige Dienstleister, die das anbieten, die eine Umgebung schaffen, um das in beiden Welten anzubinden, dass ich in einer speziellen Sprache, häufig wird dann auf Java zurückgegriffen, das einmal implementiere und für beide Welten zur Verfügung stelle. Oder es gibt natürlich die Möglichkeit, das in OpenOffice.org nochmal zu schreiben. Wir bringen eine eigene Makrosprache mit, die auch auf einem von OpenOffice.org unterstützten Plattform läuft. Und so wird es in der Praxis ganz häufig gelöst. Also am Anfang fällt sehr viel schon mal weg, was ich einfach gar nicht mehr brauche. Sehr einfache Makros kann ich ausführen mittlerweile in OpenOffice.org. Das ist immer die Frage des Einzelfalls. Meine komplexeren Sachen neu implementieren oder über so eine Drittschnittstelle arbeiten. Und das funktioniert eigentlich in den meisten Fällen sehr, sehr gut mittlerweile.
Okay, du sprachst ja vorhin schon von den Plugins, die in der Vergangenheit etwas sträflich behandelt wurden. Ist da jetzt auch ein Grund, dass ihr sagen könnt, ihr habt 20% Marktanteil, dass die Dritthersteller jetzt sagen, okay, den müssen wir beachten, den Marktanteil von euch?
Ich denke, das spielt eine ganz große Rolle. Natürlich, das ist immer so das Henne-Ei-Problem. Die Hersteller sagen natürlich, es gibt ja keinen Anwender, der es nutzt, warum soll ich das implementieren? Die Anwender sagen, ich kann es ja nicht nutzen, weil ich eben die Schnittstelle nicht bekomme. Stichwort Fachanwendungen. Große wie kleine, wenn es da an der Schnittstelle fehlt, dann ist natürlich die Adoption des Programms ist wesentlich gehemmter. Und insofern, das entwickelt sich so langsam. Der Marktanteil steigt, es gibt mehr und mehr Anbieter, die zeigen, dass es funktioniert. Dann habe ich auch als Kunde die Möglichkeit, darauf zu verweisen und zu sagen, schaut mal, die Konkurrenz kann es aber. Und viele nutzen das auch wirklich als Chance, um sich dann am Markt nochmal zu profilieren und zu sagen, wir unterstützen eben beide Welten. Insofern denke ich, dass das ganz massiv natürlich dazu beiträgt, vielleicht nicht unbedingt im Bereich der Privatanwender, aber gerade bei Firmen oder in der öffentlichen Verwaltung ist das sicherlich ein Thema. Je besser das beachtet wird und von den Firmen unterstützt wird, umso stärker wird auch der Marktanteil noch ansteigen.
Ganz oft ist ja auch das Problem bei den Firmen-EDV-Abteilungen, dass sie sagen, ja, ich bekomme ja keine professionelle Unterstützung bei der Einarbeitung in diese Dinge. Ich möchte es ja gerne migrieren, aber wo bekomme ich jetzt mein Wissen her, um das zu können? Ja? Die Firma XY gibt mir ja eigentlich Lehrgänge mit. Ich kann dort bestimmte Seminare besuchen. Ich kann ganze Reihen an Aufbaulehrgängen besuchen. Wie kommen die jetzt an das Wissen ran, nur in der Community immer rum zu chatten und zu machen und Mailinglisten zu lesen? Da scheuen sich natürlich viele. Das ist auch sehr müßig, muss ich selber sagen, wenn ich mal so ein Problem habe und da suche, dann gibt es ja meistens die erste Antwort, hast du schon mal gegoogelt? Ja? Und diese Antwort hilft einem nicht weiter. Was denkst du, was könntet ihr anbieten? Welche Arten von Weiterbildung in diesem Bereich gibt es für OpenOffice?
Ich denke zunächst, dass wir uns als Projekt da nicht viel von anderen Firmen unterscheiden. Also es ist auch häufig so, ich erwerbe im Fall von den Drittfirmen das Produkt. Der Support wird meistens auch über Dienstleister abgewickelt. Und anders ist es bei uns letztendlich auch nicht. Wir als Projekt stellen gewisse Möglichkeiten zur Verfügung. Das eben angesprochene Forum, Mailinglisten, wir haben viele Dokumentationen. Das langt manchmal oder wenn ich die Muße habe, mich damit zu beschäftigen, wenn ich eben wirklich einen Supportvertrag brauche mit garantierten Antwortzeiten oder ein komplexeres Problem habe, gibt es auch im OpenOffice-Markt ganz, ganz viele Dienstleister, die das anbieten. Es gibt Schulungen, es gibt Migrationspartner. Allein wenn man guckt, hier auf der CeBIT am OpenOffice.org Stand sind um uns ganz viele Firmen, die eben genau in diesem Segment tätig sind. Ich bekomme also dasselbe, was ich bei anderen Produkten auch bekommen würde. Ich habe eigentlich sogar noch mehr Auswahl, dadurch, dass ich eben auf diese Ressourcen des Projekts zurückgreifen kann. Und wenn mir das nicht genügt oder es schneller gehen muss oder ich einfach auch eine rechtliche Absicherung haben möchte, dass ich dann auf Dienstleister zurückgreifen kann.
Das haben wir ja auch festgestellt hier in den letzten Tagen in Gesprächen, die wir hier auf der Bühne geführt haben, dass ganz stark sich rauskristallisiert hat, dass der Wettbewerb im Open-Office-Markt eigentlich viel stärker ist als im Closed-Source-Markt. Dort wird immer gesagt, ja, es gibt das und es gibt das, da gibt es gar keine Wahl. Hier kamen so Worte, ja, wenn Sie kein Exchange verwenden, wie machen Sie dann, haben Sie also gar keine E-Mail. Ja? Solche Ansichten gibt es in der Welt und dieses ist im Open-Source-Markt ganz anders, denn hier ist die Konkurrenz oder der Wettbewerb ja eigentlich viel offener, weil jeder ganz genau reinsehen kann, was macht er da eigentlich. Und wenn das mir nicht gefällt, was der da macht, dann gehe ich halt zum nächsten, weil da kann ich genauso reingucken und alles, was er mir gibt, ist ja Open Source und ich kann es weiterverwenden, ich kann es, was der eine mir vorbereitet hat, zu jeder Zeit einfach zum nächsten gehen und sagen, du kannst es jetzt weitermachen, ich verstehe mich mit dem nicht mehr, der kann reingucken und kann weitermachen. Das geht im Closed Source Maß ja überhaupt nicht, weil der nächste kann nicht reingucken. Jetzt ist die große Frage, ist das nicht auch hinderlich, jetzt so ein starker Wettbewerb für die Firmen zu sagen, naja, ich bleibe dann doch lieber im Closed-Source-Markt, dann sind mir meine Kunden eigentlich sicherer. Was sagt ihr zu diesem Thema? Viele IT-Unternehmen denken ja so.
Also wir sehen es in der Praxis eigentlich jeden Tag. Letzten Endes, der Kunde ist erstmal König. Das heißt, was der Kunde möchte, muss ich als Dienstleister, wenn ich am Markt Erfolg erst einmal auch halten. Und dieses Thema offene Standards, offengelegte Quelltexte, freie Software wird immer stärker auch ins Bewusstsein der Leute rücken. Und die Leute verlangen das. Insofern habe ich als Dienstleister häufig gar keine andere Wahl. Und was, denke ich, auch ein Vorteil ist im Open-Source-Bereich, der Markt ist natürlich noch jünger, als das in anderen Bereichen der Fall ist. Also Schulungen, Beratungen im Closed-Source-Bereich gibt es schon viel, viel länger. Insofern ist die Zahl der Anbieter noch überschaubarer. Sie steigt stetig, aber sie ist etwas überschaubarer. Und ein Kunde, der so ein bisschen einen Blick auf den Markt hat, sieht auch, wer quasi schon von Anfang an dabei ist, wer auch die Expertise sich aufgebaut hat. Also insofern denke ich auch da, dass der Kunde unterm Strich noch einen deutlichen Vorteil hat.
Gibt es denn da mittlerweile irgendwelche Standards in den Schulungsunterlagen? Weil wir haben hier gesehen, jeden Tag, das LPI war hier bei uns auf der Bühne. Also für Linux Professionals gibt es ja einen, sagen wir, quasi Standard in den Prüfungen. Wenn man so ein LPI-Zertifikat hat, dann kann man das vorzeigen und jede Firma, die mit Linux arbeitet, weiß, was da sich dahinter verbirgt. Also wenn ich so ein LPIC 1 habe, dann weiß der, aha, der hat den und den Stand. Wie ist es im Open-Office-Bereich? Gibt es denn da irgendwelche Zertifikate, die so Allgemeingültigkeit haben?
Wovon ich weiß, das ist, dass wir seit, ich glaube, 2 Jahren in etwa den ECDL mit OpenOffice.org, mit einem OpenOffice.org-Modul oder sogar mit mehreren OpenOffice.org-Modulen ablegen können. Und es ist auch in Planung, das Ganze eben noch auf eine höhere Ebene zu stellen, eben auch im Bereich Firmenzertifizierung und Trainerzertifizierung was zu machen. Da gibt es momentan am Markt noch nichts, aber wir sind uns dessen bewusst, dass das natürlich auch verlangt wird von den Leuten und sind da gerade am Arbeiten, dass wir da auch ein entsprechendes Konzept auf den Markt
bringen. Also vielleicht ist es ja weltweit nicht so ein Problem, aber ich denke mal, in Deutschland ist es ein ganz starkes Problem. Wer was ist, hat ein Papier in der Hand. Der Kopf ist eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache, ich kann mit der Hand das Papier vorzeigen. Dann kriege ich den Job oder dann kriege ich den Auftrag. Was der dann eigentlich kann oder nicht kann, ist in Deutschland sehr oft nicht so gefragt. Man merkt es dann meistens, wenn der Job ausgeführt wird, ob das Papier auch Bestand hat, was er da hatte. Aber wie du schon sagst, wenn ihr sowas habt, ist das eigentlich noch förderlicher für das Voranbringen im Professional-Bereich, denke ich mal.
Das ist auch für uns ganz wichtig, weil natürlich, je größer dieser Markt wird, umso mehr Leute wollen ein Stück vom Kuchen abhaben. Da gibt es viele gute Anbieter. Es gibt aber natürlich, wie in jedem Bereich, Anbieter, die weniger gut sind. Das habe ich im proprietären Bereich genauso. Und wenn ich als Kunde oder potenzieller Kunde so ein bisschen den Indikator habe, was man gegenüber kann, gerade bei so einem gewichtigen Thema wie Office-Migration oder komplette Migration der Plattform, dann ist das, glaube ich, ganz, ganz hilfreich und hilft auch einfach vor bösen Überraschungen zu schützen. Also auch rein schon im Interesse des Kunden.
Okay, jetzt haben wir noch einen dritten aus Bayern hier, aus dem IT-Zentrum Allgäu. Kannst du dein Mikrofon vielleicht ein bisschen höher nehmen? Ist vielleicht runtergefallen ein bisschen. So, gut, vielleicht drehst du es ihm mal fest. Jetzt habe ich schon das 7. Mal vielleicht gesagt, aber er macht sogar. Carsten Bog, du bist Mozilla-Entwickler.
Genau.
Was genau machst du im Mozilla-Projekt?
Also ich bin mittlerweile Mitarbeiter bei Mozilla, aber ich war 7 Jahre lang Community Member, also ehrenamtlich tätig. Und ich bin in der Qualitätssicherung tätig. Das heißt, ich teste neue Features von neuen Firefox-Versionen. Ich schaue auf die Stabilität von Firefox. Und nebenbei kümmere ich mich auch um die Community. Zum Beispiel mit dem Florian Effenberger haben wir in München ein Treffen für Open-Source-Projekte aufgebaut.
Ja, die Mozilla Foundation oder wird ja auch immer größer. Ihr kriegt ja immer neue Projekte dazu. Irgendwo ist ein Projekt, was ein bisschen brach liegt und ihr übernehmt ihr dann sozusagen. Ihr habt ja letztens ein größeres Projekt übernommen, habe ich da gehört. Welches war das? Ging es da nicht um Subversion oder so?
Es ist so, wir helfen auch anderen Projekten. Wenn wir ein Projekt sehen, das zum Beispiel das Internet und Open Source voranbringt, dann unterstützen wir die zum Beispiel finanziell. Es ist so, zur Größe der Mozilla, also insgesamt haben wir weltweit um die 250 Mitarbeiter. Und
Fest angestellt.
Davon arbeiten um die 50% in Büros in Kalifornien, aber die anderen 50% sind über die Welt verteilt. Zum Beispiel haben wir um die 7 Mitarbeiter in Deutschland, aber die sind auch über ganz Deutschland verteilt, auch in Berlin zum Beispiel.
Denk an, selbst Berliner. Ja, dann haben wir jetzt gehört, dass in der nächsten Release von Ubuntu der Firefox standardmäßig dann als Suchmaschine Yahoo hat. Was sagt er dazu? Ihr habt ja normalerweise mit Google da irgendwelche Verträge oder auch nicht, ich weiß es nicht.
Also es ist so, es gibt Verträge mit den Suchanbietern, aber es ist so, dass in dem Fall bei Ubuntu ist diese Änderung abgesegnet worden, also es ist so in Ordnung. Und es ist so, dass sich die Suchanbieter sind zum Beispiel auch von Land zu Land verschieden. Also es wird ja immer gesagt, dass überall Google die Nummer 1 wäre in Firefox, was nicht stimmt. Zum Beispiel in Russland ist es ein anderer Anbieter, der eben in Russland die meisten Marktanteile hat. Also es ist so, dass wir das benutzen, was die Community in dem Fall will.
Okay, also ihr gebt das nicht vor, sondern die Community sagt, wir möchten gerne das als Standard haben.
Genau.
Da gibt es also genauso wie in allen Ländern Community-Manager, die sich damit beschäftigen und so ein bisschen das Stimmungsbild einfangen, oder wie ist das?
Es gibt die Lokalisierungsteams, das sind diejenigen, die zum Beispiel Firefox auf Deutsch übersetzen, und die sagen uns eben, dass eben zum Beispiel in ihrem Land eben nicht Google oder Yahoo die Nummer 1 ist, sondern ein anderer Anbieter, und wir nehmen dann entsprechend Kontakt auf, weil wir müssen natürlich auch abklären, ob der entsprechende Anbieter in der Lage ist, diesen Traffic, der generiert wird durch Firefox, aufzunehmen. Und es ist so, dass es da keine Community Manager gibt. Es ist eher so, dass wir mit den Teams zusammenarbeiten, die eben Firefox in ihrer Sprache übersetzen, weil die wissen meist besser als irgendwelche Manager irgendwo, was die Community dort benutzt.
Okay, das Mozilla ist ja, oder Firefox ist ja nun doch auf vielen Rechnern heimisch. Man hat ja doch das geschafft, wie ich es auch immer wieder auf Kundenrechnern sehe, dass die von ganz alleine das schon kennen. Das ist also nicht so, dass man es ihnen erst zeigen muss, sondern der gemeine Nutzer draußen, will ich mal sagen, ja, jeder normale Bürger hat, der sich mit dem Computer beschäftigt, so einigermaßen im Internet auch unterwegs ist, hat von euch schon gehört, hat den Firefox schon mal vielleicht gesehen oder gehört. Habt ihr eine Idee, welchen Marktanteil ihr mittlerweile auf den Desktops besitzt?
Also insgesamt, was Deutschland anbetrifft, ist Firefox der meistgenutzte Browser, schon vor dem Internet Explorer. Aber es ist so, dass noch nicht jeder davon gehört hat. Aber wir hoffen in der Zukunft, weil zum Beispiel für Windows-Systeme gibt es in den nächsten Wochen und Monaten eine Informations-Pop-up in Windows, und von Windows XP bis Windows 7. Das ist aufgrund von einer Entscheidung der EU, muss Microsoft dort auch andere Browser anbieten wie Firefox. Und wir hoffen, dass sich dort auch viele Benutzer dann im Klaren sind, dass sie die Wahlmöglichkeit haben zwischen mehreren Internetbrowsern und dann auch für Firefox entscheiden.
Aha, also ihr habt sozusagen gerichtlich durchsetzen lassen, dass ihr dort beworben werdet, oder wie ist das?
Also das ist eine Entscheidung der EU-Kommission, und das waren in dem Fall nicht wir, glaube ich, die Antreiber, sondern andere Hersteller.
Und ihr partizipiert jetzt sozusagen davon. Werden auch andere Anbieter da beworben in diesem Pop-up? Müsste so sein, ja.
Genau, also insgesamt sind es 12 Browser, und zum Beispiel wie auch Safari und Chrome zum Beispiel.
12 Browser werden da beworben.
Genau. Ja, und das ist so, also der Benutzer, der bisher noch nichts davon weiß, dass er die Wahl hat, sieht quasi, dass er die Wahl hat zwischen verschiedenen Anbietern und Projekten und halt nicht nur das nutzen muss, was er damals bekommen hat, als er diese kommerzielle Software gekauft hat.
Okay, dass in Mozilla oder im Firefox viele Features drin sind, haben wir ja schon in den letzten Jahren eigentlich, die das benutzen, mitbekommen. Was habt denn ihr noch vor? Was kann man denn noch verbessern? Was soll in nächster Zeit jetzt noch passieren?
Also zum einen kann man einen Browser immer verbessern, sei es an Geschwindigkeit, sei es an Speicherverbrauch. Das ist etwas, wo wir immer dran arbeiten, dass eben die Performance gesteigert wird, dass Firefox schneller wird, weniger Speicherverbrauch, dass Firefox möglichst stabil ist, also in Bezug auf Abstürze. Und was wir im Moment arbeiten, ist ein sogenanntes, das Projekt heißt Out of Process Plugins. Es ist so, im Moment, wenn ich zum Beispiel mit Firefox und einem Plugin unterwegs bin und eben abstürze, dann stürzt Firefox ab. Dadurch, dass das Plugin ein Problem hat. Und in Zukunft wird es so sein, dass man einen entsprechenden Informationsbildschirm bekommt, der einem sagt, dass ein entsprechendes Plugin abgestürzt ist, aber Firefox bleibt stabil, weil es ist sonst immer blöd, wenn man dann seine ganze Arbeit aufgrund dessen verloren hat, wenn man gerade auf Wiki-Seiten unterwegs war und die entsprechend bearbeitet hat.
Okay, diese Plugins sind ja auch immer so eine Sache, wie du schon sagtest, mit dem Abstürzen. Ja. Du bist in der Qualitätssicherung. Wie testet ihr sowas?
Also zum Beispiel, ein Punkt ist, wir haben diese Plugins, die es gibt, vorinstalliert und wir gehen mit einer sogenannten Automatisierung. Wir haben das Ganze automatisiert, dass auf mehreren Servern Firefox installiert ist und bis zu 1 Million Internetseiten zum Beispiel lädt und schaut, wo gibt es Probleme, wo stürzt Firefox ab. Und wir machen auch viel manuelle Tests und außerdem kriegen wir natürlich viel Feedback von der Mozilla Community.
Diese automatisierten Tests, die habe ich jetzt auch schon hier hinten gesehen. Hier gibt es so ein paar Stände, die bieten ja da ganze Automaten an, um Testszenarien abzuspeichern. Ich habe immer wieder festgestellt, dass Anwender meistens ganz anders denken und arbeiten, als der Tester es jemals zu denken vermag. Ja? Habt ihr auch so ein paar freie Wilde draußen, die dann darauf rumhacken? Weil oft ist es ja so, dass eine Software abstürzt, wenn der Anwender sie bedient und der Entwickler sagt, wie ist das denn? Das kann gar nicht passieren.
Naja, ich würde die vielleicht nicht als freie Wilde bezeichnen, weil es ist so, es gibt zum Beispiel 3 Millionen Benutzer haben Firefox 3.0 als Beta-Version runtergeladen. Das heißt, diese Benutzer haben Firefox runtergeladen, sind damit auf ihrer Internet-Lieblingsseite gesurft, die wir vielleicht gar nicht kennen, weil es auch vielleicht in einem anderen Land und Kultur war. Die testen damit Firefox auch zum Beispiel im internen Intranet mit der Webanwendung. Also von daher, Tests sind immer ganz toll, nur wie du schon gesagt hast, sie können nicht alles abdecken und von daher freuen wir uns dass viele Leute im Mozilla-Projekt mitarbeiten und uns auch Feedback geben, weil das Schöne ist eben, dass man seine eigenen Ideen einbringen kann und eben auch mithelfen kann, die Software zu verbessern.
Aber Beta heißt ja bei euch wirklich Beta und nicht so wie bei anderen bestimmten Projekten oder Anbietern. Da gibt es ja, Beta ist ja schon ein normales ein Release geworden, ja.
Genau.
Aber bei euch ist eine Beta immer noch wirklich eine Beta.
Also
ist es jetzt auch in die Norm? Es wird jede normale Endrelease jetzt als Beta ausgeliefert demnächst?
Nein, also bevor zum einen eine Beta-Version rauskommt, gibt es meistens sogenannte 3 bis 5 Alpha-Release, wo Sachen experimentell ausprobiert werden, ob es funktioniert. Beta-Versionen sind grundsätzlich, man kann die benutzen, es können aber, wie eben der Name Beta sagt, es kann immer mal sein, dass man irgendwo noch ein Problem hat, dass es zu Abstürzen kommt, die dann später in der endgültigen Version behoben wird. Aber es ist schon so, dass wir schon unseren Beta-Versionen relativ vertrauen, dass man damit ganz gut auch nochmal surfen kann.
Okay, kommen wir nochmal zu Florian, ihr Schießel nach München. Ihr setzt ja dann wahrscheinlich auch den Firefox ein oder was macht ihr da in München als Browser oder dürfen die Anwender da gar nicht browsen? Ich meine, in der Stadtverwaltung hat man vielleicht andere Sachen zu tun, als im Internet zu gucken, aber man kriegt ja auch viele Informationen daher. Wie läuft es bei euch intern?
Also eine Stadtverwaltung verbringt sehr viel Zeit im Internet. Wenn man den Datentransferdurchsatz bei uns misst, dann steigt er zur typischen Mittagszeit, dann wenn die Mittagspause ist, auf ein riesengroßes Datenvolumen an. Also hier sind durchaus viele Kolleginnen und Kollegen im Internet unterwegs. Der Browser ist die Leitapplikation für den Zugang sowohl zum Internet als auch zum Intranet und vor allem aber auch zu unseren Fachverfahren. Wir möchten, dass in München die Fachsoftware, die für uns Behörde das Leben leichter macht, nach Möglichkeit in einem Browser verfügbar ist, sodass es völlig egal ist, welches Betriebssystem darunter läuft. Die Entscheidung, auf einen unabhängigen, auf einen freien Browser zu gehen, der offene Standards unterstützt und nicht durch herstellerspezifische Schnittstellen und Fachbindungen an ein Betriebssystem gekoppelt ist, die ist sehr frühzeitig, ich denke noch im letzten Jahrtausend gefallen. Zunächst haben wir damals Netscape genutzt. Die Älteren unter Ihnen werden sich noch daran erinnern können, dass es sowas gab. Dann die Mozilla Suite an sich und im späteren Verlauf sind wir auf den Firefox dann als Standalone-Applikation umgestiegen. Also Firefox ist bei uns seit über 10 Jahren ein Thema und wir sind wirklich sehr zufrieden damit.
Wenn die Behörden sich dann mittags im Internet tummeln, dann ist mir das schon klar, warum man manchmal gar keine Termine mehr kriegt oder keine Nummer mehr ziehen kann. Aber das nur so am Rande vielleicht. Die andere Sache ist, wenn ihr den Benutzern dort den freien Zugang zum Internet gewährt oder sagen wir mal nicht frei, aber doch einen gewissen Zugang zum Internet gewährt, hat das nicht irgendwelche arbeitsrechtlichen Sachen nach sich zu ziehen? Also man muss ja irgendwie das mit den Chefs auch klar machen können. Denn ich kenne Fälle, ja, die arbeitsrechtsmäßig für den Arbeitnehmer sehr negativ ausgefallen sind, nur weil er im Internet gesurft hat. Ich meine, es ist schon mal entlassen worden, weil er sein Handy auf der Arbeit aufgeladen hat. Wie ist das bei euch dann in der Verwaltung geregelt? Halten die sich an bestimmte Zeiten oder das kann ja ausufern. Man kennt doch die Leute, die am Internet sitzen und dann kommt man nicht mehr weg und vergisst auch über seine Arbeit. Passiert mir selber auch. Also wie regelt ihr das denn da?
Also prinzipiell reden wir ja über erwachsene Menschen, die durchaus einen Sinn dafür haben, warum sie etwas arbeiten, warum sie hier beschäftigt sind und warum nicht. Und selbstverständlich gehört dazu, dass man als Arbeitgeber, und die Stadt München ist eine an der Stelle sehr sozial eingestellte Arbeitgeberin, den Beschäftigten einen gewissen Vertrauensvorschuss entgegenbringt und sagt, wir gehen davon aus, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, verantwortungsbewusst damit umzugehen und wir bieten ihnen diese Freiheiten. Selbstverständlich gibt es immer wieder mal auch schwarze Schafe, übermäßiger Internetnutzung, eine Nutzung von Seiten an der Stelle, die man eher nicht nutzen sollte, aber das sind die Ausnahmen.
Okay, also die Stadt München ist ein vertrauensvoller Arbeitgeber und Vertrauen ist ja vielleicht eine Sache, die vielen Arbeitgebern heute nicht mehr so bekannt ist. Irgendwie hat das nachgelassen. Aber kommen wir zum ganz anderen Thema. Wir waren ja vorhin schon mal bei Florian Effenberger und der Open Office Suite. Ihr veranstaltet ja auch Treffen in Zusammenarbeit, glaube ich, mit Mozilla, diese Floss-Treffen. Was wird denn da genau kommuniziert, gemacht auf diesen Floss-Treffen? Was ist das?
Das Ganze läuft unter dem Titel Open Source Treffen. Findet sehr regelmäßig in München statt. Wir hatten angefangen im letzten Juli. Die Idee dahinter ist ganz einfach. Das sieht man hier auch auf Cebit ganz schön, Open Source ist so im Bewusstsein der Leute einfach angekommen. Die Leute kennen das, die Leute nutzen ein Firefox, die nutzen ein Open Office, die surfen bei Wikipedia. Also diese ganze Thematik, freies Wissen, offene Software, freie Standards, die ist bei vielen Leuten zu einem gewissen Maß zumindest präsent. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die Leute über die Konzepte dahinter, beziehungsweise über die Organisation, das heißt die Projekte, die das Ganze stemmen, relativ wenig Bescheid wissen. Das merken wir hier auch auf den Messen, wenn die Frage kommt, naja, und wo seid ihr angestellt und wer bezahlt das alles? Also dieses Verständnis dafür, dass da sehr viel eben ehrenamtlich passiert und warum sich die Leute engagieren, das fehlt. Auf der anderen Seite haben wir nicht nur die Anwender, sondern auch die Projekte, die ja auch irgendwie alle vor vergleichbaren Hürden stehen. Hier auf der Messe, wie mache ich meinen Messestand, wie organisiere ich meine Pressearbeit, wie komme ich in Kontakt mit meinen Anwendern. Und der Gedanke hinter diesen Open-Source-Treffen ist, beides zu verbinden. Das heißt, zum einen den Nutzern, und wir sprechen damit auch gezielt den ganz normalen Anwender in Anführungszeichen an, der vielleicht auch vom Thema Open-Source nur mal entfernt was gehört hat, den mit den Projekten zusammenzubringen, dass der einfach mal Leute sieht, die sich da engagieren, dass man in Kontakt treten kann. Das hilft uns insofern, als dass wir da sehr, sehr viele Rückmeldungen dadurch bekommen und auch den ein oder anderen Freiwilligen, der sagt, hey, ihr macht das ehrenamtlich und ihr sucht da Mithelfer, ich mach mal mit. Genauso natürlich für die Anwender, dass wir gewisses Feedback geben können, gewisse Unterstützung bieten können. Und für die Projekte, dass wir die zusammenbringen, dass man nicht immer das Rad neu erfinden muss, sondern auf gemeinsame Ressourcen einfach zurückgreifen kann. Und das ist eine Idee, die ist im letzten Sommer entstanden und das Ganze findet jetzt in München mit im Schnitt 40, 50 Leuten statt, mit 2, 3, 4 Vorträgen. Einmal im Monat, freitagabends, wird da sehr gut angenommen. Wir würden das auch ganz gerne in anderen Städten noch veranstalten. Da, wie so häufig, fehlt es einfach auch an Aktiven, die das auf die Beine stellen. Aber in München sind wir jetzt bis Juni eigentlich durchgeplant.
Ja.
Läuft da sehr, sehr gut. Und wer aus der Gegend kommt, kostet auch nichts. Einfach mal vorbeischauen. www.opensourcetreffen.de. Da sind die Informationen, sind die Vorträge. Gibt es auch ein Archiv der vergangenen Veranstaltungen. Da einfach mal vorbeigucken.
Und das ist gar nicht so... themenspezifisch nur Open Office oder nur Mozilla oder sowas, sondern es ist ganz freie, alles was Open Source ist, jeder reicht dann einen Vortrag ein. Und
genau, also es ist so, dass zwar Florian und ich als Open Office und Mozilla das Ganze organisiert haben und auch ins Leben gerufen haben, aber es ist keine reine Open Office oder Mozilla Veranstaltung. Das heißt, jetzt wenn auch Hörer sind, die in München sind und vielleicht ihr Open Source Projekt mal vorstellen möchten, einer breiteren Publikum als vielleicht nur bei Projektstammtischen, wo immer die gleiche Gruppe dabei ist, dann einfach an uns wenden. So, also es ist so, dass wir offen sind für andere Projekte, also zum Beispiel Florian Schissel von der Stadt München hat schon bei uns einen Vortrag gehalten und C.A. Zert, also von daher es ist so, dass wir auch gerne andere Projekte als Gast haben und natürlich kommen auch manchmal Open Office oder Mozilla Vorträge vor.
Wie könntet ihr das unterstützen? Es gibt ja eigentlich die ganzen Linux-User-Groups, aber die, wie du schon sagtest, die schmoren ja so ein bisschen im eigenen Saft. Da kommt wenig Neues hinzu und oft ist es ja auch so, dass man sich gar nicht traut, zu so einer Linux-User-Group zu gehen, weil man denkt, ich bin kein Nerd, ich bin eigentlich ein normaler Anwender. Ich benutze zwar Linux, aber halt mit Clicky-Bunti, Ubuntu-Oberfläche. Ich kenne keine Kommandozeile. Das gibt's ja mittlerweile. Also vor 5 Jahren war es ja noch nicht denkbar, dass es Linux-User gibt, die Kommandozeile nicht kennen. Mittlerweile ist das sehr oft und weit verbreitet, denke ich. Gerade jetzt, wenn wir sehen, so die Netbooks, die da ausgeliefert werden mit Linux, wer sich so ein Ding kauft, der muss nicht unbedingt die Kommandozeile beherrschen. Es macht natürlich immer Sinn, wenn man das kann, ja, weil man dann ein paar Dinge realisieren kann, die es vielleicht noch nicht in der GUI gibt. Aber wie kommt ihr denn an diese offenen, an diese anderen Menschen ran, die jetzt, wenn ihr sagt Linux, dann nicht davon abgestoßen werden? Oh nee, mit denen will ich nichts zu tun haben, das sind nur Nerds, mit denen verstehe ich mich überhaupt nicht, die sprechen nicht meine Sprache.
Also vieles läuft ja mittlerweile über die Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir hatten das einfach mal als lose Idee im Sommer gestartet, hatten sehr gute Resonanz mit, ich glaube, 30, 35 Leuten, die vor Ort waren, hatten auch sehr viele Pressemeldungen drüber in den ganzen Zeitschriften, die eben nicht nur die viel zitierten Nerds lesen, sondern breit gestreut. Und wir haben jetzt ganz, ganz viele Gäste, die sagen, ich habe das schon mal gehört und da war mal ein Bekannter von mir. Ich glaube, das trägt eigentlich ganz, ganz viel dazu bei, dass wir das so ausgestalten. Und auch bei der Wahl der Vorträge, da sind teilweise sehr spezifische Sachen dabei. Im April, glaube ich, wird es einen dedizierten OpenVPN-Vortrag geben, also eher ein Thema für Fortgeschrittene. Wir haben aber auch ganz einfache Vorträge, wo es grundlegend um die Frage geht, was ist ein Open Source, wie gehen offene Standards. Wir hatten einen sehr interessanten OpenStreetMap-Vortrag, das ist auch ein Thema, das jeden ein bisschen berührt oder für jeden ganz interessant ist. Also auch bei der Wahl der Vorträge achten wir eigentlich darauf. Und wir halten das bewusst kurz. In der Regel sind das so 60 Minuten für alle Vorträge zusammen, dass man eben nicht den ganzen Abend da, ja, auf gut Deutsch gesagt, zugetextet wird, sondern wirklich die Kommunikation zwischen den Leuten fördern. Weisen da auch immer darauf hin, redet mit den Leuten, die Projekte sind vor Ort. Und dadurch wird das, glaube ich, ganz, ganz gut angenommen.
Also ihr versucht da auch die Kommunikation zwischen Nerd und Mensch irgendwie zu forcieren, ja, so ein bisschen.
Auch wenn ich die beiden jetzt nicht unbedingt
trennen würde. Habt ihr da Dolmetscher da, oder?
Ah, das klappt ganz gut. Also da entwickelt sich eine gute Gruppendynamik.
Okay, also das ist ja auch wichtig, dass das endlich mal rausgeht in die Welt und nicht nur in dieser Gemeinde. Also man trifft sich ja auf diesen Linux-Tagen oder wie auch immer die heißen, diese ganzen Linux-Veranstaltungen immer wieder. Die Leute kennen sich, man kommt hin, ach, du bist der, alles klar. und dann freut man sich schon mal, oh, da ist ein Gesicht, das habe ich noch gar nicht gesehen. Wer bist du? Ja, das ist ja so eine Sache in der Linux-Gemeinde. Und wie könntet ihr denn jetzt vielleicht in den anderen Städten jemanden motivieren, sowas ins Leben zu rufen? Es macht immer Arbeit. Es muss also jemand sein, der sich da zeitlich auch engagiert. Mhm. Was könnt ihr denn als Unterstützung geben? Habt ihr schon so ein paar Leute, die Vorträge halten, dass sie sagen, ich muss mir jetzt nicht das ganze Vortragsgedöns da zusammensuchen und mich selber informieren? Habt ihr so eine Liste von Leuten, die vielleicht hinkommen können, irgendwas vorzutragen oder so?
Also es ist so, wir haben eine eigene, für dieses Projekt haben wir eine eigene Internetseite. Das ist opensourcetreffen.de. Und wir haben auch Mailinglisten, und wo wir Ankündigungen über neue Veranstaltungen raussenden und auch eine Diskussionsliste. Und es ist so, wenn es Leute gibt, die interessiert sind, in einer bestimmten Stadt ein Open-Source-Treffen zu machen, ist es so, dass wir auch gerne die Leute zusammenbringen. Also wir haben zum Beispiel von mehreren Quellen haben wir Leute bekommen, die eben gesagt haben, ich würde gerne in der und der Stadt ein Open-Source-Treffen machen, und wir bringen die Leute auch gerne zusammen. Also wir leisten da gerne Hilfestellung, und wenn da Fragen sind, wie wir das in München machen, weil Florian und ich sind eigentlich keine gelernten Eventmanager. Die ganze Idee ist eigentlich auf einer Zugfahrt entstanden, und von daher helfen wir gern und geben auch unsere Erfahrungen aus München weiter. Es ist, die E-Mail-Adresse ist info@opensourcetreffen.de, und wenn es Leute gibt, die jetzt sagen, ich will sowas auch veranstalten, dann einfach bei uns melden. Wir haben auch hier auf der CeBIT heute einen Vortrag zu diesem Treffen und werden dann auch die entsprechenden Präsentationsfolien online stellen, wo auch nochmal das Ganze zusammengefasst ist, in welcher Einrichtung machen wir das Ganze und wie vermarkten wir das Ganze in der Art von, wohin schicken wir E-Mails, machen wir das via Mailinglisten. Wir haben eine Facebook-Gruppe zum Beispiel. Also es ist so, dass wir da gerne helfen, wenn es Leute gibt, die sagen, ich will sowas auch bei mir einrichten, dann helfen wir da gerne.
Okay, und wenn ihr draußen an den Apparaten vielleicht aus der Gegend von Hamburg seid und dort sowas einrichten könnt, ich kann euch da auch unterstützen, da ich ja in Hamburg immer noch eine Computersendung im Radio on air ausstrahle, könnte man das ja dann meinetwegen sogar ankündigen. Also das ist vielleicht mein Angebot an solche Sachen, weil ich bin auch immer sehr daran interessiert, dass dieses Nerden langsam aufhört, dass wir langsam mal in die Welt der normalen Menschen übertreten. Denn das ist ja die wirkliche Welt. Nicht jeder kann sich so intensiv mit Computern beschäftigen, wie ihr das vielleicht tut. Aber benutzen müssen wir sie alle. Und das ist so eine Sache, die wir vielleicht endlich mal auch aus dieser Ecke rausbringen sollten. Okay, jetzt vielleicht zum Abschluss noch. Was habt ihr auf der CeBIT hier Neues erfahren? Was war für euch ganz wichtig? Was habt ihr für Kontakte gehabt, die vielleicht neue Ideen brachten oder sowas? Florian, was hast du? Was habt ihr hier für Sachen erfahren auf der CeBIT dieses Jahr?
Das Ziel der Stadt München ist ja nicht, dass wir in irgendeiner Form Umsatz generieren durch einen Auftritt auf der CeBIT. Uns geht es darum, als das Beispiel zu dienen, bei uns geht's. Wir setzen freie Software ein, wir setzen auf offene Standards, wir sind Deutschlands größte und komplexeste Kommunalverwaltung. Wenn wir das schaffen, schafft ihr das auch. Und genau dafür sind wir zur Verfügung gestanden, und wir hatten eine Unmenge von hochkarätigen Gesprächen hier in Halle 2 im Open-Source-Bereich, als auch in Halle 9 im Public-Sector-Park.
Wieder da. Geht wieder.
Okay.
Ich weiß nicht, warum der manchmal ausfällt. Das muss irgendwie an der Word-Clock liegen, die mir der Linux-PC liefert. Der setzt manchmal mit der Zeit aus. Also irgendwie ist er nicht so in der Zeit. Florian Effenberger, was sagst du? Was hast du hier an Erfahrung oder was nimmst du mit von der CeBIT hier 2010?
In Sachen OpenOffice.org sind wir natürlich mit der ähnlichen Ausgangslage da wie die Stadt München, dass auch wir hier nicht dastehen, um was zu verkaufen, sondern dazu, um zu informieren, um mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Ganz viele kommen vorbei, haben konkrete Fragen oder kommen einfach vorbei und sagen, hey, ist super, setze ich ein, gefällt mir gut. Man erfährt dann auch mal wieder ganz interessante neue Anwender, die dann vorbeikommen und sagen, wir haben da Open Office auf 10.000 Arbeitsplätzen. Das ist für einen selber ganz spannend. Und so persönlich ist die Messe einfach auch immer die Gelegenheit, die Leute wieder zu treffen, sich mal wieder auszutauschen. Man arbeitet ja doch sehr eng zusammen, aber ist ja teils weltweit oder zumindest innerhalb Deutschlands groß verteilt. Insofern das, was immer so unter diesem berühmten Begriff Netzwerken läuft, ist da für mich persönlich eigentlich auch ganz wichtig, dass man einfach auch gute alte Bekannte und Freunde wieder trifft und sich so gegenseitig auf dem Laufenden hält, was in der Welt der freien Software passiert. Das ist so mein persönliche CeBIT-Erfahrung.
Und welche Erfahrungen hast du gemacht, Carsten, hier?
Zum einen hatten wir viele Besucher von Unternehmen, die eben von kommerzieller Software planen, auf Open Source Software umzustellen, sei es jetzt eben mit Firefox oder Thunderbird als E-Mail-Programm, als Ersatz für kommerzielle Programme. Und auf der anderen Seite hatten wir dieses Jahr sehr viele Besucher, die wissen wollten, was Firefox ist, weil die benutzen Firefox und sind eigentlich der Meinung, es wäre ein kommerzielles Produkt. Und wenn man den Leuten dann erklärt, es ist Open Source, dann sind die zuerst überrascht, weil die nehmen an, mit so viel Marktanteil sind wir eigentlich ein global agierendes kommerzielles Unternehmen. Und dann müssen wir den Leuten erstmal erklären, was ist Open Software und Open Source. Und auch viele Leute oder einige waren da, die wollten, dass wir ihnen Firefox näher erklären, weil in dem Fall waren es so, dass die Kinder Firefox installiert haben für die Eltern und gesagt haben, benutzt Firefox. Und die Eltern haben dann erstmal nachgefragt, was ist denn eigentlich Firefox? Also von daher haben wir hier sehr viel Arbeit, glaube ich, geleistet diese Woche, dass wir den Leuten erklärt haben, was ist denn Firefox überhaupt und dass es Open Source ist.
Okay, also das ist ja immer so eine Sache. Eigentlich ist es eine Business-Messe und die Leute wollen ja was verkaufen. Ihr seid alles Open-Source-Leute, die nichts zu verkaufen haben. Und da fragt man sich immer, was suchen die hier? Ne? Jetzt gibt es hier so einen Open-Source-Park auf der Messe, mitten in einem wirklich business-orientierten Umgebung, in einer Business-Halle. Aber es ist eben so, Open-Source ist bei den Unternehmen angekommen. Oder ist auf alle Fälle in den Köpfen angekommen. Ob es nun schon auf den Rechnern ist, ist noch nicht, vielleicht noch nicht so weit. Aber vielleicht kommt es dadurch, dass wir hier sitzen und dass wir das vorstellen können in der nächsten Zeit.
Es ist allein noch ein Kostenfaktor in der heutigen Zeit. Für kommerzielle Software muss ich Lizenzen kaufen und bei Open Source gibt es eben kein Lizenzmanagement in dem Sinne.
Okay, aber das ist ja in der heutigen Zeit oft auch nur ein kleiner Faktor, der da zu Buche schlägt. Ich glaube, dass die Arbeit, die Software mittlerweile macht und das ganze Umfeld instand zu halten, ist exorbitant größer als die Lizenzen, die da gekauft werden. Haben wir auch immer wieder in irgendwelchen Vorträgen gehört, dass es also so groß der Unterschied nicht ist. Aber die Freiheit, denke ich mal, zum Beispiel den Anbieter wechseln zu können, ohne bestimmte Verluste eingehen zu müssen, die Freiheit zu haben, in 10 Jahren meine Dokumente noch lesen zu können. Vielleicht ist das, was die Leute interessiert. Und was denkt ihr, ist in der nächsten Jahr die Open-Source-Gemeinde hier größer oder können da mehr Leute noch hierher kommen, mehr Open-Source-Projekte? Das ist ja teuer hier. Ich meine, es ist schwierig, so einen Stand aufrechtzuerhalten. Ihr habt nun so ein paar Firmen da im Hintergrund. Wenn ich Ubuntu sehe mit Canonical, da ist Geld dahinter. Da kommen so ein paar Taiwanesen, die eigentlich Netbooks bauen und Linux drauf installieren. Die können vielleicht auch noch was bezahlen. Aber wie macht ihr das?
Also Open Source beschränkt sich ja nicht nur auf den Bereich, der hier im Bereich der Open Source Projekte präsent ist. Open Source hat eine Marktdurchdringung bei so vielen Firmen, bei so vielen Anwendungen. Ich kenne ganz wenig Stände, ganz wenig Firmen, die derzeit nicht mit dem Wort und dem Entwicklungsmodell Open Source werben. Von dem her ist hier auf der CeBIT dieses Jahr deutlich mehr freie Software oder Firmen, die sich mit Open Source beschäftigen, vertreten. Gehen Sie zum IBM-Stand, fragen Sie nach Open Source. Gehen Sie zu SAP, fragen Sie nach Open Source. Gehen Sie sogar zu Microsoft und fragen Sie nach offenen Lösungen. All da werden Sie Antworten bekommen auf diese Fragen. Open Source ist überall auf der Messe. Es ist kein Hype mehr. Es ist schon lange ein Trend geworden und genau diese Bewegung, die wird sich noch weiter fortsetzen.
Okay, dann wünsche ich euch noch einen letzten Tag hier, einen angenehmen. Ihr müsst ja noch nach München runterfahren. Da habt ihr noch einen weiten Weg. Ich habe es nicht ganz so weit bis Hamburg. Und deswegen noch einen angenehmen Tag, noch ein paar nette Gespräche und ein paar nette Kontakte hier auf der Messe. Für euch macht weiter so und vor allen Dingen geht in die Bevölkerung und erklärt ihm, wie das geht. Es ist nicht so schwer. Und vielen Dank, dass ihr da wart. Wir waren hier mit Florian Effenberger von Open Office, Florian Schiesel aus der Stadt München und Carsten Burg, Entwickler bei Mozilla. Danke, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Sehr gerne. Dankeschön.